Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass wir zu diesem Jahresende ja, dein Wort hören dürfen. Herr, ich möchte besonders danken für Bewahrung in diesem ganzen Jahr, auch auf den vielen Baustellen, wo ich war. Ich möchte danken, Herr, dass du uns alle bis hierher gebracht hast und hilf uns, offen zu sein jetzt für dein Wort. Hilf uns, bereit zu sein, Herr Jesus, auch im neuen Jahr, dass wir mit deiner Gegenwart und mit deiner Kraft rechnen. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir achtsam sind, Herr Jesus, dass wir dich in unserem Leben immer haben wollen. Und das bitte ich für mich selber, Herr. Ich danke dir, Herr, für die Gelegenheit, hier miteinander am Jahresende zu sein und für die Stärkung. Und so segne uns jetzt diese Stunde. Amen.
So, guten Abend miteinander. Es ist gut, zusammen zu sein am Ende des Jahres in dieser Art und Weise. Zwei Sachen zum Schluss. Bevor ich anfange, ich habe einen Text vorgelesen bei der Bibelarbeit. Ich habe einen Mann zitiert namens Alan Redpath und er hat von dieser Erfahrung erzählt. Ich habe diesen Text an Johannes Papst geschickt und wenn jemand eine Kopie haben möchte, kann man das bei ihm verlangen. Zweitens wurde mir gefragt, nachdem ich die Fackelträgerarbeit vorgestellt habe, sind die Freizeiten auf Englisch oder auf Deutsch? Das ist ein wichtiger Punkt, habe ich versäumt. Also die Bibelschule läuft auf Englisch, weil sie international ist, sonst sind alle Freizeiten auf Deutsch. Wird sogar Schwäbisch gesprochen. Ja, ich lade euch herzlich dazu ein, das wäre super. Wir waren heute Morgen bei diesem Text aus Markus 1, 15. Da, wo Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und wir haben viel Zeit verbracht mit dieser Wahrheit der Buße. Was heißt Buße und wie sieht das eben aus? Und wir haben gesagt, Buße ist dieses Umdrehen, diese Sinnesänderung, diese Änderung, ich drehe mich 180 Grad um von mir selbst ab und auf Jesus hin. Ich möchte zwei Sachen erwähnen im Zusammenhang mit Buße. Buße tun ist eine Sinnesänderung und wenn ich diese Drehung mache, wenn ich mich hinwende an Jesus, das soll ich bleiben. Es muss nicht immer dieses immer hin und her, das verstehe ich, wenn es notwendig ist, müssen wir das tun. Aber wenn wir Buße tun, dürfen wir in der Einstellung und Haltung der Buße bleiben. Herr, ich brauche dich. Herr, ich kann das nicht. Und eine zweite Sache, die mir sehr wichtig ist aus diesem Text. Jesus predigte Buße und Gottvertrauen gemeinsam. Und Buße kam davor. Buße geht dem Glauben immer voraus. Und das ist sehr wichtig. Wenn man Gott vertrauen, wenn man Glauben an Jesus ohne Buße predigt, das führt zu erheblichen Schwierigkeiten. Manchmal hören wir, ja, verlasse dich auf Jesus, glaub an Jesus. Und wir wollen das tun, aber nicht mit einem bußfertigen Herz. Und wenn man hier vorne schaut, wir sind immer noch nicht zu diesem Punkt von Buße gekommen und wir wollen, ja, ich will Jesus vertrauen, ich will Jesus vertrauen, ich will Jesus vertrauen, aber wir kamen wirklich nicht zu diesem Wendepunkt. Dieser Punkt, wo wir erkennen, ich muss mich von mir selbst abwenden, ich muss diese 180 Grad umdrehen. Ich brauche diese Sinnesänderung, denn ich brauche grundsätzlich eine Veränderung in meinem Leben. Da ist man an dem Punkt, Jesus zu vertrauen. Und das führt, wie gesagt, wenn man diesen Punkt nicht erreicht, dann tut man angeblich sein Vertrauen auf Jesus setzen und dann fragt man sich nachher, warum ändert sich so wenig in meinem Leben? Und manchmal ist das so, ich wollte ihm vertrauen, ohne zu diesem Punkt der Buße zu kommen. Und daher kommen die Schwierigkeiten. Es gibt eine interessante Aussage in Lukas 7, Vers 30. Jesus sprach eine Volksmenge an und er hat den Dienst des Johannes des Täufers bestätigt. Seine Predigt war Buße und Sündenbekenntnis. Und es heißt, alle die bekannten Sünder haben sich gefreut, ja, wir haben das Richtige getan. Und dann heißt es in der Elberfelder Übersetzung, Lukas 7, Vers 30, die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für sich wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von Johannes taufen ließen. Den Ratschluss Gottes, der Plan Gottes für sich wirkungslos gemacht. Warum? Sie wollten keine Buße tun. Sie wollten diese Sinnesänderung nicht und sie haben sicherlich nicht diese Notwendigkeit von einer Veränderung in ihrem Leben von Christus bewirkt gesehen. Und gerade solche haben oft Jesus gefragt, gib uns nochmals ein Zeichen, wir können dir nicht glauben, gib uns nochmals ein Zeichen. Und da lernen wir, manchmal sind unsere Probleme mit dem Gottvertrauen in Wirklichkeit ein Problem mit Buße. Wir haben wirklich nicht diesen Punkt erreicht. Er will, dass unser Selbstvertrauen zum Gottvertrauen wird. Er will, dass unser Selbstbewusstsein zu einem Christusbewusstsein wird. Und wahrhaftige Buße lässt keine andere Option, als das, dass ich mein Vertrauen auf Jesus setze. Natürlich, wie wir wissen, meine Muttersprache ist nicht Deutsch, deswegen manche Begriffe, ich denke darüber nach manchmal und denke, das ist gut ausgedrückt für diejenigen, die bilingual arbeiten. Manchmal ist das so, man findet einen Begriff in eine andere Sprache und das drückt es besser aus. Und ich merke in der deutschen Sprache, wir sagen manchmal, ich verlasse mich auf Jesus. Ich verlasse mich. Ich verlasse meine Weisheit, ich verlasse meine Leistung, ich verlasse mein Selbstbewusstsein, ich verlasse mich, aber auf Jesus. Finde ich sehr gut. Ich habe mich selbst Jesus überlassen. Nun, Jesus sagte, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wir haben diese Zitat von Tose gehabt, aber Jesus sagte hier, glaubt an das Evangelium. Nun, unser himmlischer Vater weiß, dass das Menschenherz grundsätzlich misstrauisch ist. Das ist ein Überrest von Eden, vom Garten Eden. Der Mensch von sich aus findet es schwer, sein Vertrauen auf jemand anders zu setzen, vor allem den lebendigen Gott. Und unser himmlischer Vater weiß das. Und ich mag, dass Jesus heißt, der Anfang des Glaubens in Hebräer 12, Vers 2. Ich mag meine englische Übersetzung, er ist der Autor des Glaubens. Und er arbeitet Überstunden, um mir eine Gewissheit zu geben, du kannst mich vertrauen. Er sagte Abraham nach dieses große Versprechen, Abraham, geh aus deinem Zelt heute Abend, guck mal diese Sterne an, kannst du sie alle zählen? Und dann, er könnte nicht natürlich, und dann denkt er, aha, wenn er so viele Sterne schaffen kann, kann er mir einen Sohn geben, das ist eine Leichtigkeit. Also Gott und Jesus hat sogar gesagt, schau mal die Felder an, schau mal die Vögel an. Und obwohl es in der Schrift heißt, wir sollen nach dem Glauben und nicht nach dem Schauen leben, Gott wendet sogar das Schauen an, um mein Gottvertrauen zu ermutigen. Er weiß, wir brauchen Nachhilfe. Er weiß, das fällt uns schwer. Und überall in der Schrift sieht man, er gibt Ermutigung, Ermutigung und Ermutigung. Nun, wir haben die allergrößte Ermutigung. Denn es heißt in Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aus dem Wort Gottes oder aus dem Wort Christi. Und die Wahrheit speist Gottvertrauen. Und wir haben Gottes Wort und Gottes Wort ist dafür da, dass wir eine Gewissheit gewinnen durch das, was Gott vermittelt hatte, damit wir es einfacher finden, unser Vertrauen auf ihn zu setzen. Nun, die beste Beschreibung von Gottvertrauen habe ich von jemand anderes gehört. Und er sagte, Glaube oder Gottvertrauen ist die Haltung, die es erlaubt, dass jemand anders einem hilft. Oder Glaube bedeutet, sich jemandem in deinem Fall handeln zu lassen. Glaube ist die Haltung oder Einstellung, die es erlaubt, dass jemand anders einem hilft. Ich saß mit Johannes am Tisch bei einer Mahlzeit heute und er wollte meinen Teller nehmen und mir was holen. Was habe ich gesagt? Sofort, nein, mach das nicht, ich kann es selbst machen. Das Menschenherz ist so verbohrt, mir helfen zu lassen, ohne Gegenleistung, das verkraften wir nicht. Das menschliche Ego ist dermaßen groß und stark, etwas umsonst empfangen, das ist nicht nur schwäbisch, das ist nicht menschlich, das fällt uns schwer. Lieber was leisten, lieber es selbst in der Hand nehmen. Dann bleibt mein Ego bewahrt. Aber wie ein Kind kommen und etwas umsonst empfangen, das ist eine Erniedrigung. Das Menschenherz hält das fast nicht aus. Glaube bedeutet, sich jemandem in deinem Fall handeln zu lassen oder dass jemand anders handeln darf. Ich habe einen Freund, der leitet ein Freizeitzentrum in Kanada. Und es war so, das war am Anfang von Erlebnispädagogik beim christlichen Camping. Und der hatte so einen Kletterpark. Und das war am Anfang der 90er Jahre. Alles war neu damals. Und ich kam zu ihm, das war ein Sportzentrum. Und er fragte mich, warst du jemals auf der sogenannten Pamper Pole? Pampers, das kenne ich, aber Pamper Pole, Pamper Stange oder Mast, das war mir fremd. Er sagte, komm mal mit. Und wir kamen zu diesem Kletterparcours. Sein Mitarbeiter war da. Er sagte, hier ist ein Klettergürtel, hier ist ein Seil, das kann das Gewicht von einem Pickup-Truck halten, keine Sorge. Und mein Mitarbeiter steht drüben, wir tun dich anseilen und deine Aufgabe ist es, diese Mast hochzuklettern und dann sollst du springen, etwa 3 Meter, und dann diese Stange fangen in der Luft. Tue mich manchmal ein bisschen schwer mit Höhen, aber ich war Gast, ich sollte das machen. Ich bin hochgeklettert und diese Mast war etwa 10 Meter hoch und du stehst oben auf einer Fläche so groß und mein Freund stand unten, hat Bibelverse zitiert, das hat mir nicht unbedingt geholfen in dem Fall und ich wollte ein bisschen Schwung in meiner Familie dabei sein ist nicht alles. Du spielst, um zu gewinnen. Und ich wollte diese Stange fangen, 1, 2, 3, wie eine Affe. Und ich habe diese blöde Stange in den Pfoten gehabt. Aber ich war so nervös, ich könnte nicht halten und ich bin runtergefallen. Aber nicht zum Boden. Weil dieses Seil über ein Kabel gerichtet war und ich hing in der Luft. Und der Mitarbeiter ließ mich ganz sanft runterkommen. Dann habe ich kapiert, warum sie das Ding Pamper Pole heißen. Wenn man das noch nicht versteht, komm auf mich zu und ich erzähle das ein bisschen näher. Auf jeden Fall, mein Freund sagte, du hast es nicht geschafft. Versuch's nochmals. Zweites Mal gemacht, gleiches Ergebnis. Ich kam entmutigt runter und er sagte, mach dir keine Sorgen, 90% von allen, die da hochklettern, machen das nicht. Und dann habe ich mir gesagt, meine Güte, bin ich der Depp, warum bin ich hochgegangen? Und er sagte, weil du Sinn der Sache noch nicht kapiert hast. Sinn der Sache war nicht, diese Stange zu greifen, sondern du sollst meinem Mitarbeiter vertrauen, dass er dich hält. Und in dem Moment merkte ich, ich bin kein Jesus-Freak. Ich bin ein absoluter Kontroll-Freak. Ich liebe die Kontrolle über mich und über Menschen, die mir nahestehen und Umständen, die mich beunruhigen. Ich liebe es, das Heft in der Hand zu haben, weil dann fühle ich mich sicher. Das muss verlernt, wenn es um Gottvertrauen geht. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Eins möchte ich hier sagen, ich mag diese Aussage nicht, wag einen Schritt Vertrauen mit Jesus. Als ob Gottvertrauen ein Wagnis ist. Ich verstehe menschlich gesehen aus unserer Sicht und Empfinden, es fühlt sich so, aber aus Gottes Sicht ist Gottvertrauen niemals ein Risiko. Wenn es um Gehorsam sein Wort gegenüber geht, ist Gottvertrauen niemals ein Risiko. Irgendwann mal unterwegs habe ich gehört, ja, Gott kann alles. Und dann habe ich die Bibel ein paar Mal gelesen und da habe ich gewisse Aussagen gelesen und gelesen, dass Gott doch nicht alles machen kann. Er kann nicht versucht werden. Er kann nicht lügen. Hebräer 6, 18, Titus 1, 2. Und es heißt in 2. Timotheus 2, 13, sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann sich nicht ändern. Sein Wesen ist ein ewiges Wesen und kann sich nicht ändern. Und es heißt nicht hier, denn er wird sich selbst nicht verleugnen, sondern er kann nicht. Das ist was anderes. Er kann nicht. Das heißt, es ist nicht im Raum der Möglichkeit, dass Gott irgendetwas anderes sein kann als absolut treu und vertrauenswürdig. Er kann nicht anders sein als treu. Und deswegen ist das mit dem Gottvertrauen so, ich gehe kein Risiko ein, was Gottes Anteil angeht. Es ist nicht so, die Studenten kommen auf mich zu und sie sagen, ja, was ist, wenn das nicht funktioniert mit Jesus in mir? Das ist nicht die richtige Frage. Er kann mich nicht enttäuschen. Und dieses, was ist, wenn es nicht funktioniert, kommt oft daher, ich habe allzu lang von mir aus das Ganze probiert und dieses rauf und runter, versuchen, versagen und ich kenne nichts anderes als das Christsein funktioniert nicht. Und wenn es darum geht, als Christ mit Christus rechnen, das ist was völlig Neues. Das ist was völlig Neues für uns. Das Kind Gottes, das die Gegenwart Gottes in seinem Leben verachtet, dadurch betrübt, wird sich kaum unterscheiden von dem Mensch, der gar nicht wiedergeboren ist. Der wird immer versuchen, das Auto des Christseins selbst zu schieben. Ich erzähle, was ein Risiko wäre. Ein Risiko wäre, wenn ich zum Kletterparcours komme mit meinem Freund John. Er bringt seinen Mitarbeiter ein Klettergürtel und ein Seil. Und ich sage, ah, das brauche ich nicht. Vollkommen selbstbewusst sage ich, ah, brauche ich nicht. Ich kann das allein. Da habe ich Kontrolle. Und dann gehe ich hoch. Und ich mache das allein, dann bin ich meine ganze Unfähigkeit ausgesetzt. Das ist ein Risiko. Wer ein Risiko in diesem Leben geht, ist derjenige, der sein Vertrauen nicht auf Jesus setzt. Ob Christ oder nicht Christ. Das ist ein großes Risiko. Will ich dieses Risiko wirklich eingehen? Will ich wirklich als Kind Gottes die Gegenwart Jesu in meinem Leben verachten? Ich habe Tennis gespielt in der Jugend und dann an der Uni. Ich habe Tennisunterricht gegeben, um ein bisschen Taschengeld zu verdienen. Ich fand es immer leichter, jemandem Tennis beizubringen, der niemals einen Schläger in der Hand hatte, als jemand, der versucht hatte, selbst das beizubringen, und er hat sich furchtbare Gewohnheiten angeeignet, und währenddem er das Richtige lernen dürfte, musste er das Falsche verlernen. Und das macht das Ganze holprig. Ich bin nicht musikalisch, dafür ist meine Tochter, aber ich stelle mir das vor, das muss so sein bei einem Instrument lernen. Es ist ein Verlernen und Lernen. Und das mit dem Gottvertrauen und sich auf Jesus verlassen, ihm überlassen, das ist gleichzeitig ein Verlernen und Lernen. Und diese Einstellung der Unabhängigkeit, das muss verlernt sein. Diese Einstellung mit Jesu Gegenwart ständig rechnen, das ist ein Lernprozess unser Leben lang. Aber ich mag diese Aussage in Römer 9,33. Es heißt, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Ich mag das, in der englischen Übersetzung heißt es wortlich, wer ihn glaubt oder wer an ihn glaubt, wird nicht enttäuscht. Das ist eine super Übersetzung. Manche von uns kennen diese Erfahrung. Ich komme an Punkten in meinem Leben, wo ich mir sage, ja, aber ich spüre ihn nicht. Wie oft hört man diese Aussage? Ja, aber Jesus, wenn er in mir, aber ich spüre ihn nicht. Ich darf es nicht zulassen, dass diese Gefühle seiner Abwesenheit mich blenden von der Wahrheit seiner Gegenwart in meinem Leben. Jesus sagte, wenn der Heilige Geist kommt, er bleibt bei uns ewiglich, Johannes 14, 16. Jesus sagte, Matthäus 28, und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bei dem ihr am Schönblick wart. Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Und ich kann mit ihm an jedem Ort zu jeder Zeit rechnen. Nun, für mich persönlich, ich merke bei mir, vielleicht ist das nur bei mir, aber ich habe gewisse Redewendungen angeeignet Und ich musste mit der Zeit einiges verwerfen oder ändern. Und so am Ende eines Gottesdienstes habe ich gehört: Herr, bitte geh du mit uns in diese neue Woche hinein. Amen. Ich habe x-mal gehört bei einem Lobpreis-Gottesdienst: Und Herr, wir laden dich heute Abend heute ein. Das ist ein Unsinn, um es höflich auszudrücken. Manchmal blute ich innerlich wegen dieser Aussagen, weil ich habe mich selbst mit meiner Redewendung eher in Unglauben erzogen, eher beigebracht, mit der Abwesenheit Jesu zu rechnen. Deswegen muss ich ihn bitten, nochmals mit mir zu gehen, und die ganze Zeit wohnt er in mir. Wie sehr das ihm kränken muss. Wenn ich bete: Herr, geh mit uns, und er ist gegenwärtig in mir. Ich muss ihn nicht bitten, mit mir zu gehen. Ich darf ihn dafür danken. Und interessant, am Ende von dieser Passage in Kolosser 2, Vers 7, da fügt er hinzu: und volle Dankbarkeit. Dankbarkeit ist die wahrhaftige Einstellung des Gottvertrauens, denn Dankbarkeit rechnet mit dem, was schon gegeben ist. Und Gottvertrauen sagt nicht bitte, Gottvertrauen sagt danke, wenn es um seine Verheißungen und seine großen Taten in unserem Leben angeht. Ich darf am Ende dieser Einheit heute Abend ihm dafür danken: Du bist da. Du wohnst in mir, und ich will meine Person dir überlassen. Danke dir. Und diese Einstellung muss dann gelernt und angeeignet. Ich mag von Terstigen diese Aussage. Er sagte: Dein stetiges Werk sei, bei dir selbst zu bleiben und mit dem Herrn im Verborgenen deines Geistes so zu wandeln, als wenn du nur mit ihm allein in der Welt wärest. Das heißt, ein vollbeschäftigtes Leben leben. Mit allen Verantwortungen und mit alles, was dazu gehört. Und gleichzeitig innerlich, unausgesprochen, heimlich im Gespräch mit Jesus bleiben und in dieser Einstellung der Dankbarkeit. Danke, Herr. Du bist bei mir, du wohnst in mir. Ich möchte mit deiner Gegenwart jetzt hier rechnen. Und ich habe gemerkt, ich kann in einer Mitarbeiterbesprechung da sitzen, völlig involviert in die Besprechung und gleichzeitig innerlich in dieser Einstellung der Dankbarkeit leben. Du bist da, danke. Ich kann sogar ein E-Mail schreiben. Ich kann an mein Handy sprechen. Ich kann sogar vor einer Gruppe Menschen stehen und predigen und gleichzeitig innerlich mit Jesus beschäftigt sein. Danke, du bist hier. Du bist am Werk. Ich verlasse mich auf dich hier und jetzt. Du bist das Wesentliche. Danke dir. Und man lebt in dieser Einstellung: Herr, ich kann das nicht, aber du kannst das. Du bist gegenwärtig, du wohnst in mir, ich danke dir dafür. Herr, ich weiß nicht, was das heißen wird, aber ich traue es dir zu, dass du am Werk bist, dass du das in mir schaffst, was ich aus mir selbst heraus nicht schaffen kann. Ich danke dir dafür. Man fragt sich: Ja, Peter, wo wird die Reise enden? Ich kann dir nicht alles sagen. Manches sehen wir morgen und übermorgen in der Bibelarbeit, weil Kolosserbrief beschreibt so ein Leben. Aber damit fängt es an. Und ich mag dieses Wort in einer Übersetzung: Wie ihr nun den Herrn Jesus angenommen habt, so wandel auch in ihm. Und ich mag das Wort wandeln. Die Kinder kommen nach und nach, also Babys werden am Bodensee oft derzeit geboren. und die Familien vergrößern sich und wir sehen diese kleinen Kinder, wie sie ihre ersten Schritte machen und lernen zu sprechen. Es macht riesig Spaß. Ich habe ein paar Sachen wegen Laufen lernen beobachtet. Nummer eins. Laufen ist eigentlich ein Schritt nach dem anderen. Ein Schritt nach dem anderen. Es ist ziemlich simpel. Und ich muss lernen, in einem vielbeschäftigten Leben, ein Schritt nach dem anderen, hier und jetzt mit Jesus zu rechnen. Man kann nur mit der Gegenwart Jesu in der Gegenwart rechnen. Es geht nicht anders. Ich muss mit ihm hier und jetzt rechnen. Ein Schritt nach dem anderen. Zweitens, Laufen ist eigentlich die gleiche Bewegung, bloß wiederholt. Das ist gute Nachricht für mich. Sehr gut. In der siebten Klasse haben meine Lehrer, meine Eltern bei einem Elternabend gesagt, erwarte nicht unbedingt ein Dreier von Peter. Also vielleicht ein Dreier, aber der ist nicht der hellste. Ich war so dankbar. Meine Eltern haben mir das niemals gesagt, bis ich mit dem Studium fertig war. Aber ich erkenne, Jesus sagte in Matthäus 11, 25, Vater, ich danke dir, du hast das den Weisen dieser Welt verborgen, aber du hast es den Kindern geoffenbart. Man muss konsequent sein. Man muss das einen Schritt nach dem anderen tun. Man muss nicht unbedingt klug sein, aber konsequent. Drittens, was am Anfang ungewöhnlich ist, wird zur Gewohnheit. Ihr seid hier reingelatscht heute Abend, einfach reingekommen, Platz genommen. Wir denken fast nicht mehr dran. Das Laufen ist zu einer Gewohnheit geworden. Das ist was ganz Natürliches. Und wenn es darum geht, Peter in diese Einstellung der Buße und Gottvertrauen, das hört sich so mechanisch an. Wie soll das gehen? Das kann sein, weil wir das verlernt haben oder noch nicht gelernt haben. Aber es wird zur Gewohnheit. Und Nummer vier, wenn du hinfällst, steh auf, gerade wo du bist. Irgendein Arzt, ich habe irgendeinen Bericht gelesen, irgendwann, ein Kind fällt 300 Mal hin, bis es das Laufen lernt. 300 Beulen, 300 Kratzer. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das war, das Laufen zu lernen. Aber ich muss mir vorstellen, es gab Tage, wo ich wahrscheinlich gedacht habe, das ist mühsam. Lieber mit Krabbeln bleiben. Also das ist viel einfacher. Wir sind nicht dafür geschaffen. Wir sind geschaffen, um zu laufen. Wir sind geschaffen, in diese freigebende Abhängigkeit von Jesus zu leben. Und wenn du hinfällst, steh auf. Steh auf. Es ist die größere Schande, am Boden zu bleiben. Und hier habe ich ein paar Verse entdeckt. Gott sagte seinem Volk in Jeremia 8, Vers 4, so spricht der Herr, fällt man denn und steht nicht gleich wieder auf? Das ist rhetorisch gemeint. Natürlich steht man auf. Steh auf. Oder in Sprüche 24, 16, das war eine große Ermutigung. Da heißt es dort, denn siebenmal fällt der Gerechte und steht doch wieder auf. Ich habe immer gedacht, ich beweise, dass ich gerecht bin, indem ich falle niemals. Ich bin oft gefallen. Ich habe es oft versäumt. Ich habe oft Vergebung gebraucht. Ich musste oft Sünden bekennen. Hier heißt es, der Gerechte beweist, dass er gerecht ist, indem er wieder aufsteht. Ich kann zurück zum Herrn und ich wende den Tisch den Teufel gegenüber. Ja, okay, da habe ich in Unabhängigkeit von Jesus gehandelt. Ich habe gesündigt. Aber ich komme jetzt und ich weiß, Jesus, du hast uns eingeladen. Ich darf meine Sünde dir bekennen, damit du mir reinwäschst und mir vergibst. Ich danke dir. Und übrigens, Teufel, ich danke dir für die Erinnerung, wie sehr ich Jesus brauche. Ich gehe zu ihm jetzt. Und ich danke dir, dass du mich niemals verlassen hast. Und ich darf mit dir jetzt den nächsten Schritt machen. Steh auf. Und drittens aus Philipper 3,16, nur was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Dieser Vers ist wichtig, weil manchmal, wenn man lernt, mit Jesu Gegenwart zu rechnen und man erlebt diese erquickende, unaussprechlich frohgebende Erlebnis, er ist da und er wirkt in mir, und dann fallen wir meinen, oh oh, ich darf sowas nie wieder erleben. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich stehe auf und mache den nächsten Schritt. Ich habe niemals in der Schrift allmähliche Vergebung gesehen. Es ist sofortige Vergebung. Gibt es Konsequenzen von meinen Sünden? Auf jeden Fall. Auch nachdem die Sünde vergeben ist. Aber es ist eine Lüge, daran zu glauben, dass der Herr uns verlässt in diese Konsequenzen und nicht mehr bei uns ist. Das ist eine Lüge. Und er kann immer noch an seinem Ziel kommen. Er kann immer noch zu diesem Ziel kommen, uns Jesus ähnlicher zu machen. In Jakobus 1, Verse 2 und 3, da lesen wir von Jakobus: Meine Brüder und Schwestern, erachte es für laute Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt, und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt oder Ausdauer. Ich habe an der Uni, ich war Studentenbetreuer in Studentenwohnheim, weil ich gehört habe, dass man eine Ermäßigung bekommt bei alle Preisen. Und weil ich aus schottischer Herkunft bin, wurde ich hellhörig. Ich habe die Stellung bekommen und ich musste auch, weil ich Soccer, europäische Fußball gespielt habe, früher ankommen. Und mein Chef dachte, ich würde eine besondere Beziehung haben mit alle anderen Athleten an der Uni haben. Es war nett gedacht, aber ein bisschen schief war das. Ich landete auf einer Etage mit diesen amerikanischen Fußballspielern, Basketballspielern, Ringer, lauter raue Typen. Sie haben eines Abends den Wächter gekidnappt, in These umwickelt, in einen Shoppingwagen reingesteckt und in der Aule gelassen, wo der Hausmeister ihn am nächsten Tag gefunden hatte. Lebend, aber ich dachte, ich bin das nächste Brandopfer, außer wenn ich irgendeine Brücke finde zu diesen Typen. Und da war Joey zwei Zimmer weiter, der sah aus, als ob er ein Flachbildschirm geschluckt hatte, der war so breit, der musste so durch die Tür. Wir haben ihn gefragt, was sind deine Hobbys? Er sagte, ja, wir gehen zum Kraftraum. Okay. Und irgendeines Tages habe ich genug Mut zusammengerafft, darf ich mitkommen? Er hat geschmunzelt und sagte, okay. Ich komme in dieses Gewichtstrainingszentrum mit diesen Fußballspielern. Und ich war erschrocken, alle vier Wänden sind mit Spiegeln gefüllt. Und diese Typen, sie mögen das, wenn sie sich selbst anschauen, wenn sie diese Gewichte heben und so. Und da komme ich rein wie Mr. Bean und sage, hi, bin mit der Schrank hier. Ja. Am nächsten Tag bin ich auch so rumgelaufen. nicht, weil ich so groß war. Ich konnte die Haare nicht kämmen. Es war so, es tat wahnsinnig weh. Sagte Joey, wann kann ich die Haare kämmen? Er sagte, du, wir haben Trainingseinheit Pause. Ich sagte, preis den Herrn, Trainingseinheit Pause. Und die haben alle Sport studiert und Kinesiology und solche Sachen. Und ich habe was wegen Muskulatur gelernt in dem Jahr, und zwar Folgendes. Ein Muskel muss gebraucht werden, um zu wachsen. Sonst erlebt man auf Deutsch Muskelschwund. Das ist ein wunderbares Wort in der deutschen Sprache. Wir sagen Atrophy auf Englisch. Das ist wahrscheinlich aus dem Latein, was weiß ich. Aber Muskelschwund, das kann jeder verstehen. Und vielleicht war jemand hier und war lange im Krankenhaus nach einem OP, oder vielleicht hat man einen Beinbruch oder was. Muskulatur oder die Muskeln, sie schrumpfen, wenn man sie nicht benutzt. Und Gottvertrauen ist genau so. Wäre das nicht wunderbar, wenn meine Muskeln wachsen, wenn ich ein Buch über Gewichtheben lese? Oh, das wäre super. Ah, wir mögen die Theorie über Gottvertrauen, wir mögen die Zeugnisse hören und so weiter. Aber hier heißt es, nee. Gott tut uns in mancherlei Anfechtungen, Bedrängnisse, damit wir Gottvertrauen üben. Und Gottvertrauen kann nur gelernt durch das Getane. Und mein Gottvertrauen wird erst dann nicht mehr geprüft, wenn mein Gottvertrauen nicht mehr nötig ist. Und dieser Tag kommt, wenn ich bei Jesus bin. Bis dahin bin ich in der Schule. Und ich erlebe das jetzt, an diesem Punkt meines Lebens. Der Herr nimmt mich immer in eine neue Schule des Gottvertrauens. Es hört nicht auf. Mach den nächsten Schritt. Verlasse dich auf mich. Zum Schluss. Wenn man sich überlegt, und man geht zurück zu 1. Mose 1 und 2. Der Mensch war am sechsten Tag geschaffen. Am siebten Tag hat Gott sich geruht, nicht weil er müde war, sondern weil alles vollkommen war. Und der Mensch, sein erster Tag auf Erde war der siebte Tag. Da, wo alles geschaffen war. Was hat der Mensch dazu getan, dazu beigetragen? Nichts. Gott war der Geber und der Mensch war der Empfänger. Und seine Aufgabe war es, in dieser Abhängigkeit durch sein Gehorsam mit dem Herrn zu leben. Und das war das Wesen seiner Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und der Mensch ist erst dann reif, wenn ich bereit bin, mir helfen zu lassen, eine Haltung anzunehmen, wobei ich sage, Herr Jesus, ich brauche deine allmächtige Wirkung. Ich brauche durch deine Gegenwart dein Handeln in meinem Leben, hier und jetzt. Herr, errette mich von mir selbst durch deine Gegenwart. Und ich komme bettelarm. Ich kann das nicht. Aber du kannst das. Du kannst das. Wir sind ein beneidenswertes Volk. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Ich kann es nicht besser sagen. Diese Abhängigkeit von ihm zu pflegen, ist ein großes Gut. Wir sind geschaffen, um von ihm abhängig zu sein, auf ihn angewiesen zu sein. Und Gott befähigt, wozu er uns beruft, kommt immer mit seiner Befähigung. Wozu er uns berufen hat, das sehen wir erst morgen Abend und dann am zweiten Vormittag. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns die tatsächlich unmittelbare Gegenwart Jesu geschenkt hast durch deinen Geist. Jesus, wir danken dir, dass du mit uns gehst heute Abend, weil du in uns wohnst. Herr, lehre du dieses, sich auf dich angewiesen zu sein, dieses mit dir zu rechnen in jede Situation. Und ich möchte heute Abend für jemanden bitten, der hingefallen ist, dass du ihm Mut machst, aufzustehen, Vergebung zu empfangen, damit du ihn reinwaschst von seiner Sünde und dass du einen Weg bahnst, wobei du wieder wirksam sein kannst. Herr, ich bitte um dein Erbarmen. Wir haben deine Gegenwart zu oft vernachlässigt. Ich danke dir für deine Geduld. Und ich danke dir, dass du uns niemals, aber niemals verlassen wirst. Lass dein Wort Frucht tragen, um deines Namens willen. Amen.